Ihr Lieben, ein Osterfest war das Letzte, was Maria Magdalena erwartete, als sie am Sonntagmorgen zum Grab ging. Seit Tagen gab es gar keinen Grund für sie zum Feiern. Die Juden konnten feiern. Sie hatten Jesus aus dem Weg geräumt. Die Soldaten konnten feiern. Ihre Aufgabe war erledigt. Aber für Maria hatten die letzten Tage nur eine Tragödie nach der anderen gebracht. Ja, Maria war Karfreitag dabei gewesen. Sie hatte gehört, wie die jüdischen Führer das Blut Jesu forderten. Sie hatte zugesehen, wie die Peitsche der Römer ihm die Haut auf seinem Rücken zerfetzte. Sie hatte sich innerlich gekrümmt, als sich die Dornen in seine Augenbrauen eingruben. Und sie hatte über das unmenschliche Gewicht dieses Kreuzes geweint. Im Louvre hängt ein Gemälde mit einer Szene vom Kreuz. Die Sterne auf dem Bild sind tot. Die Welt ist in Dunkelheit gehüllt und ganz unten, da ist eine kniende Gestalt zu sehen. Es ist Maria. Sie presst Hände und Lippen gegen die blutenden Füße Jesu. Wir wissen nicht genau, ob Maria das so tat, aber ich kann es mir gut vorstellen. Denn Jesus bedeutete für Maria mehr als ihr eigenes Leben. Er war ihr Retter gewesen. Er hatte sie aus der Hölle zurück ins Leben geholt. Und dafür war sie unendlich dankbar. Maria stammte aus dem kleinen Ort Magdala, der am Westufer des See Genezareth liegt. Ihre Eltern hatten ihr ein kleines Vermögen hinterlassen, aber glücklich war Maria dadurch nicht geworden. Sie fühlte sich leer und wollte mehr. Doch auf ihrer Suche kam Maria Magdalena in Kontakt mit Dingen, die sie besser nie kennengelernt hätte. Was es alles war, das wissen wir nicht genau. Wir kennen nur das Ergebnis. Sie wurde besessen von 7 bösen Geistern. Jesus selbst erklärt das mal so. Wenn jemand in Kontakt mit einem Dämon kommt, ist es durchaus möglich, den wieder loszuwerden. Doch wenn unser Leben dann immer noch leer bleibt, wird der Dämon zurückkommen und 7 andere Geister mitbringen, die noch schlimmer sind als er selbst. Genau so ist es Maria Magdalena ergangen. Ihr Leben war elend und kaputt, so wie wir das vorhin in dem Video gesehen haben. Sie hat entsetzlich gelitten. Ob es ihr auch so erging wie anderen, die durch ihre dämonische Belastung gewalttätig und krank wurden, können wir nur vermuten. Aber eins steht fest. Maria war mehr als erleichtert, als sie von Jesus geheilt und befreit wurde. Sie war ein völlig neuer Mensch geworden. Ihr Leben hatte endlich einen Sinn und ein Ziel bekommen. Und das hieß, Jesus zu dienen. Maria gab ihre Wohnung auf und folgte Jesus überall hin. Aus ihrem privaten Vermögen sorgte sie ab sofort mit anderen Frauen zusammen für seinen Lebensunterhalt. Maria wurde zu einer seiner treuesten Jüngerinnen. Selbst als fast alle Jünger Jesus verlassen, bleibt sie bei ihm. Sie stellt sich unter das Kreuz und harrt dort aus, bis zuletzt. Maria hört die letzten Worte Jesu am Kreuz. Sie vernimmt auch seinen letzten Atemzug. Es zerreißt ihr fast das Herz, als ihr Herr stirbt, aber sie bleibt. Selbst als Jesus bald darauf vom Kreuz abgenommen wird und in ein Grab gelegt wird, weicht Maria nicht von seiner Seite. Sie sucht sich einen Platz gegenüber vom Grab und schaut zu, was mit Jesus geschieht. Ein erster Gedanke. Maria weint. Oder warum ich nicht mehr glauben kann. Ich weiß nicht, ob mein Durchhaltevermögen an dieser Stelle genauso groß gewesen wäre wie Marias. Ich kenne solche starken Zeiten im Glauben auch. Da ist die Freude über Jesus überschwänglich, da lese ich die Bibel voller Begeisterung, mein Einsatz für Jesus kennt keine Grenzen und die Gemeinde geht mir über alles. Aber es gibt auch die anderen Phasen, Phasen mit Enttäuschung. Leid bricht über uns herein, Brüder und Schwestern verletzen uns, wir verstehen Gott und die Welt nicht mehr und fragen uns, ist Jesus doch nicht der Herr der Welt? Bin ich in Krisenzeiten vielleicht doch ganz auf mich gestellt? Habe ich auf den Falschen gesetzt? Hat sich der ganze Aufwand vielleicht doch nicht gelohnt? Wozu soll ich eigentlich noch glauben? Und manchmal gehen die Fragen ja noch tiefer. Habe ich mir das mit dem Glauben vielleicht nur eingeredet? Bleibe ich krank, weil das Beten sowieso nirgendwo ankommt? Kann es Gott überhaupt geben bei so viel Leid in der Welt? Und mancher hat nach all diesen Zweifeln sein Leben umgestaltet. Er hat es so eingerichtet, als wäre der Herr tot. Wir sprechen nicht darüber, aber in Gedanken sind wir oft bei Maria am Grab und beweinen unsere Erlebnisse mit Jesus. Die Jünger Jesu haben das nach der Kreuzigung Jesu auch versucht. Sie wollten in ihre Heimatstätte zurückkehren und ihre alten Berufe wieder ausüben. Petrus sagte, ich gehe wieder fischen, nachdem Jesus gestorben war. Und Maria Magdalena wird sich wohl auch überlegt haben, was ihre Familie sagen wird, wenn sie wieder zu Hause erscheint. Am Anfang fällt das sicher schwer, die Zeit der Begeisterung zurückzulassen, aber nachher, da wird das schon irgendwie gehen. Auch bei dir? Du glaubst zwar noch an Jesus, aber wenn dich jemand fragt, ob du mal erzählen kannst, was du letzte Woche mit ihm erlebt hast, dann bleibst du stumm. Dein Glaube ist erkaltet. Die Gründe sind vielschichtig. Du hast gemerkt, dass manche Christen nicht so leben, wie sie reden. In der Gemeinde kamst du dir vor wie in einer Höhle. Alles fandest du sehr eng. Niemand konnte deine Zweifel ausräumen. Wer glaubt schon heute noch an die Auferstehung? Jahrelang hast du dich für Gott eingesetzt und was ist der Dank? Ausgebrannt hat er dich liegen gelassen. Krank und verletzt hast du vergeblich auf Hilfe gewartet. Die Enttäuschung über Jesus und seine Gemeinde sitzt tief. Nur noch ein letztes Mal. Ein letztes Mal will Maria nach Jesus sehen. Sie will sich von ihm verabschieden. Sie will ihm ein letztes Mal die Ehre erweisen. Früh am Morgen, als die Stadt noch in Nebel gehüllt ist, steht sie von ihrem Lager auf. Sie nimmt die Gewürze und das Salböl und macht sich auf den letzten Weg. Sie verlässt die Stadt durch eines der Tore, sie geht den Hügel rauf. Vor ihr liegt eine schwere Aufgabe. Der Leichnam wird schon aufgequollen sein, der Geruch des Todes ist widerlich. Während sie den schmalen Pfad entlang geht, verwandelt sich der graue Himmel langsam in Gold. Als sie um die letzte Wegbiegung kommt, hält sie die Luft an. Der Stein, der vor dem Grab lag, ist weggerollt. Jemand hat den Leichnam gestohlen. Sie läuft zu Petrus und Johannes und weckt sie auf. Sie eilen zum Grab, um es mit eigenen Augen zu sehen. Maria versucht, mit ihnen Schritt zu halten, doch es gelingt ihr nicht. Petrus kommt als erster am Grab an, geht rein und kommt verwirrt wieder raus. Johannes geht auch hinein, er kommt voll Glauben heraus. Doch Maria bleibt davor sitzen und weint. Die beiden Männer gehen wieder nach Hause und lassen sie mit ihrem Kummer allein. Aber irgendwie merkt Maria, dass sie gar nicht alleine ist. Vielleicht hört sie ein Geräusch, vielleicht ein Flüstern. Oder vielleicht ist es auch ihr eigenes Herz, das ihr sagt, dass sie sich überzeugen soll. Maria steht auf. Sie beugt sich vor, steckt den Kopf durch die Öffnung, die in den Fels gehauen ist. Sie wartet darauf, dass sich ihre Augen an die Dunkelheit gewöhnen. Und dann hört sie es. Warum weinst du? Sie erblickt jemanden, der aussieht wie ein Mensch, aber er ist ganz weiß, leuchtend weiß. An beiden Enden der Grabstelle leuchtet ein helles Licht. Es sind zwei Engel, die wie brennende Kerzen auf dem Altar sitzen. Warum weinst du? Das ist schon ungewöhnlich, eine derartige Frage an einem Grab zu stellen. Ja, es ist regelrecht eine Kränkung. Es sei denn, dass der Fragende etwas weiß, was die Gefragte nicht ahnt. Maria sagt, sie haben meinen Herrn weggetragen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Merkt ihr, sie nennt ihn immer noch meinen Herrn. Soweit sie weiß, sind seine Lippen verstummt. Soweit sie weiß, ist sein Leichnam von Grabräubern verschleppt worden, aber trotz allem ist er immer noch ihr Herr. Diese Hingabe ist es, die Jesus bewegt. Sie bewegt ihn, näher zu treten, so nah, dass Maria seinen Atem hören kann. Sie dreht sich um und da steht er vor ihr, aber sie meint, es sei der Gärtner. Zweitens, Maria staunt oder wie Jesus nach mir sucht. Das ist ja schon erstaunlich. Das Erste, was Jesus am Ostermorgen macht, ist, eine Frau zu trösten. Eine Frau, die darüber weint, dass Jesus weg ist und dass ihr noch nicht mal die Leiche geblieben ist. Es gibt am Ostermorgen keine große Offenbarung für die Welt. Dabei wäre das was gewesen, wenn Jesus dem Pilatus erschienen wäre oder den Pharisäern und den Führern der Juden und wenn er ihnen mal gezeigt hätte, was wirklich Sache ist. Aber nichts davon passiert. Nicht einmal die Jünger sind die Ersten, denen Jesus sich zuwendet. Maria aus Magdala wird die Gnade zuteil, Jesus als Erste lebendig zu sehen. Der gute Hirte lässt die 99 Schafe warten, um sich zunächst dem einen zuzuwenden, das seine Hilfe so dringend braucht, das am Verzweifeln ist. Aber Maria erkennt Jesus nicht, obwohl er direkt vor ihr steht. Hat sie nicht richtig hingeschaut, weil eine Frau einen Mann nicht so genau betrachten durfte? Hatte sie noch zu viele Tränen in den Augen? Vielleicht hatte sich aber auch Jesus zu sehr verändert. Die Emmaus-Jünger erkennen ihn ja auch nicht, genauso wenig wie Maria. Es reicht offenbar nicht, den Auferstandenen nur anzusehen, auf das Erkennen mit unserem Herzen kommt es an. Schauen wir uns das nochmal an, warum Maria Jesus nicht erkennt. Ich denke, sie hatte schlicht und ergreifend überhaupt nicht damit gerechnet, dass sie Jesus nochmal begegnen könnte. Und weil das in ihrem Kopf einfach nicht möglich war, deshalb konnte sie es dann, als es passierte, auch nicht realisieren. Sie konnte es nicht glauben. Noch heute stehen wir manchmal vor demselben Problem. Wir sind blind für Jesus, weil wir ihn aus den Augen verloren haben. Wir rechnen nicht mehr mit ihm. Wir übersehen sein Handeln, weil wir es gar nicht mehr für möglich halten, dem Auferstandenen zu begegnen. Vielleicht steht er heute ja direkt vor dir und möchte dich führen, dich trösten, dir Freude schenken, dich korrigieren. Aber du kriegst das vielleicht gar nicht mit, weil du einfach nicht mit ihm rechnest. Doch Jesus lebt wirklich. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und wenn er sagt, mir ist gegeben alle Macht auf Erden und ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt, dann ist das auch so. Mehr als 30 Personen haben das in den vergangenen 12 Monaten in unserer Gemeinde im Glauben angenommen. Die meisten davon auf der Kinderfreizeit in Holland. Sie haben gespürt, dass Jesus sie berührt und mit ihnen spricht. Andere haben erlebt, wie Jesus ihr Leben verändert und heil gemacht hat. Sie haben sich taufen lassen und einen neuen Anfang gewagt. Und genauso will Jesus auch deinen Glauben auffrischen und zum neuen Leben erwecken. Er will wieder mit dir in deinem Alltag unterwegs sein. Er will dir helfen, dich unterstützen, er will dich trösten. Er begegnet dir in deinem Zweifel, in deiner Angst, in deiner Traurigkeit. Er ruft dich. Jesus sagt, Maria. Und in diesem Moment erkennt Maria ihren Herrn. Er braucht gar nicht mehr Worte zu machen, denn jetzt ist für sie alles klar. Sie hat ihren guten Hirten wiedergefunden, mehr braucht sie nicht. Jesus ruft Maria mit Namen, weil er nicht will, dass sie so traurig weiterlebt. Er möchte, dass sie glaubt, dass sie mit Hoffnung erfüllt wird. Er will, dass sie begreift, dass ihr Herr nicht verloren gegangen ist. Und genauso ruft Jesus auch uns beim Namen. Er möchte nicht, dass wir so leben, als wäre er tot, ohne jede Erwartung, ihm zu begegnen, ohne seine Stimme je zu hören, ohne seine Führung zu erleben, ohne seine Liebe und ohne seine Kraft zu erfahren. Jesus will das nicht. Und deshalb ruft er dich ganz persönlich zu sich. Du sollst wieder lernen, auf ihn zu sehen. Du sollst ihn wieder in deinem Alltag erkennen. Du fragst, wie er das macht. Vielleicht ruft er dich ja gerade jetzt in diesem Gottesdienst. Er sagt, ich lebe und du sollst auch leben. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Maria antwortet auf den Ruf Jesu mit nur einem Wort. Sie sagt Rabuni, auf Deutsch mein Meister. Sie hat gemerkt, dass es Jesus ist. Er hat sie tatsächlich nicht verlassen, so wie sie gedacht hat, so wie sie jetzt lange geglaubt hat. Er ist da. Und ich wünsche dir, dass du das auch wieder neu begreifst, Niemals wird der Herr dich verlassen. Und sei die Enttäuschung, die du erlebst, auch noch so groß. Jesus kann auch durch die stärkste Routine und durch die größte Glaubensdürre hindurch dich wieder zu einem ganz neuen Erkennen bringen. Dass du das auch wieder sagst: Jesus, mein Meister, schön, dass du wieder da bist. Das können wir nicht aus uns selbst produzieren, auch nicht durch noch so viele schöne Worte oder durch bestimmte Lieder oder sonst irgendetwas. Diese Begegnung mit dem auferstandenen Jesus, die können wir nur erbeten. Vielleicht so: Jesus, bitte begegne mir doch auch wieder so, wie du es bei Maria getan hast. Ich will dich neu erkennen. Ich will spüren, wo du in meinem Leben an der Arbeit bist. Wecke in mir doch ganz neu die Begeisterung für dich und deine Gemeinde. Das ist mein Gebet an diesem Ostermorgen. Und ich wünsche dir, dass es auch dein Gebet wird, dass Jesus dir die Augen öffnet für seine Wirklichkeit. Und vielleicht geht es dir ja dann wie Maria, dass du plötzlich die Welt voller Engel siehst. Selbst Orte, die vom Tod regiert werden, können von Engeln erfüllt sein. Schau dir die himmlische Operation Gartengrab noch einmal genau an. Ein Engel ist es, der den Stein vom Grab wegrollt. Ein anderer Engel darf die römischen Soldaten ein bisschen erschrecken. Und zwei setzen sich auf die Steinbank, auf der Jesus gelegen hat. Das ist für mich eines der schönsten Auferstehungsbilder. Die Engel halten Grabwache, um alle zu ermutigen, die Jesus suchen und die glauben wollen. Und sie sind auch für dich da, um dich zu trösten. Sie sind da, um dir den Weg zu Jesus zu zeigen. Und sie sind da, um dich aus deiner Dunkelheit und Depression herauszuholen. Darum drittens: Maria wird verwandelt, oder wie Jesus mich begeistert. Ja, Maria wird durch die Begegnung mit Jesus wirklich völlig verändert. Sie hat wieder neuen Lebensmut. Sie weint vor Glück. Sie wirft sich Jesus vor die Füße und will ihn festhalten. Sie möchte diesen Augenblick nie mehr loslassen. Aber Jesus lässt das nicht zu. In manchen Bibelübersetzungen heißt es sehr scharf: Rühr mich nicht an. Später lässt er sich dann allerdings doch von seinen Jüngern anfassen. Daher denke ich, dass die gute Nachricht recht hat, wenn sie Jesus sagen lässt: Halte mich nicht auf. Jesus ist nicht mehr der, der er einmal war. Er ist nicht einfach ins Leben zurückgekehrt wie Lazarus oder wie manche andere, die kurz tot waren und dann wieder anfingen zu leben. Alle diese Leute sind ja doch irgendwann dem Tod zum Opfer gefallen. Jesus aber hat den Tod besiegt, sagt die Bibel. Er hat einen neuen Körper erhalten, der nicht mehr verfällt. Sicher, er kann essen und trinken, aber er kann mit diesem Körper auch durch Wände gehen oder sich plötzlich in Luft auflösen. Er ist der Erste einer neuen Art. Der Erste, dem der Tod gar nichts mehr anhaben kann und der in Ewigkeit bei Gott leben wird. Mit diesem neuen Körper konnte Jesus sogar in die Totenwelt hinabsteigen, ohne Schaden zu nehmen. Er ist dort den Toten aller Jahrhunderte vor Ostern erschienen, damit sie auch zum Glauben an Jesus finden. Petrus berichtet uns davon: Jesus Christus ging auch zu den Geistern, die in der Totenwelt gefangen gehalten werden, und verkündete ihnen die gute Nachricht. Das war eine große Sache. Aber Jesus hat dabei nicht vergessen, dass es auch auf der Erde noch einiges zu tun gibt. Er musste seine Jünger noch zum neuen Glauben erwecken, und darum sagt er zu Maria: Halte mich nicht auf. Es gibt hier noch sehr viel zu tun. Allerdings konnte Jesus bei dieser großen Aufgabe jede Hilfe brauchen. Daher band er Maria gleich mit ein. Jesus gibt ihr einen Auftrag. Er sagt: Geh zu meinen Brüdern. Er schickt Maria also los, damit sie ihre Freude und ihre Begeisterung mit dem Auferstandenen an die anderen Jünger weitergibt. Und Jesus nennt sie ausdrücklich Brüder. Sie haben zwar im Garten Gethsemane versagt, am Kreuz haben sie ihn alle im Stich gelassen, aber er vertraut darauf, dass sie dem Auferstandenen nun konsequent folgen werden. Seine Jünger sind nicht mehr nur seine Freunde. Sie sind durch den Tod und die Auferstehung zu seinen Brüdern und Schwestern geworden. Sie sind wieder Menschen, die ganz zu Gott gehören und die ewig leben werden. Ich finde, das ist wirklich eine wunderbare Nachricht. Und Maria geht auch sofort los. Sie rennt, um den Jüngern alles zu erzählen, was Jesus ihr gesagt hat. Aus ihrem Weinen über den toten Meister sind Freudentränen geworden. Und nicht nur bei ihr verändert der Auferstandene das Leben. Die Jünger, die sich am Ostersamstag noch aus Angst in ihrer Wohnung eingeschlossen hatten, die gehen los und erzählen in Jerusalem überall vom leeren Grab. Sie bezeugen, dass Jesus lebt, und die meisten von ihnen bezahlen dafür in späteren Jahren mit ihrem Leben. Aber die Zahl derer, die Jesus nach seiner Auferstehung sehen, erhöht sich schnell auf über 500. Und die Zahl derer, die durch die Osterereignisse zum Glauben kommen, beträgt nach wenigen Wochen schon mehr als 10.000. Die Menschen sind so begeistert von dem, was der Auferstandene Jesus in ihrem Leben tut, dass sie seine Geschichte in alle Länder dieser Welt bringen. Und noch heute verändert Jesus so Leben um Leben. Ein Kollege von mir hat vor einiger Zeit plötzlich seine Frau verloren. Sie wurde nur 37 Jahre alt. Seine 4 Kinder sind noch kleiner als meine 4. Sie haben jetzt keine Mutter mehr. Das ist furchtbar, und er und alle, die ihn kennen, haben seitdem viele Tränen vergossen. Aber er schreibt selbst, dass er seitdem auch schon viele Wunder Gottes erlebt hat. Und ist es nicht gut zu wissen, dass er seine Frau einmal im Himmel wiedersehen wird? Das ist aber alles nur möglich, weil Jesus auferstanden ist und lebt. Und darum möchte ich auf meinen Osterglauben auf keinen Fall verzichten. Ich weiß, Jesus ist da und er hält mich fest, auch dann, wenn ich Zweifel habe. Auch dann, wenn ich selbst keine Kraft mehr habe, greift er mit seiner himmlischen Kraft ein. So hat der Kirchenvater Tertullian recht, wenn er schreibt: Der Glaube der Christen ist die Auferstehung der Toten. Denn indem wir an die Auferstehung Jesu Christi glauben, sind wir. Wir leben, weil Jesus auferstanden ist. Das ist unser Glaube. Und ich hoffe und wünsche dir, dass sich etwas von dieser Kraft nun auch in deinem Herzen ausbreitet. Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Seine Kraft und Macht ist ungebrochen. Er ist bei dir wie am ersten Tag. Und er fragt dich heute, so wie er auch Maria gefragt hat: Warum weinst du? Wen suchst du? Wovor hast du Angst? Siehe, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein.